Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Schön, dass wir doch so diesen Gottesdienst miteinander beginnen dürfen. Und ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch für die jetzige Woche aus Epheser 5, Vers 8 und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann freuen wir uns, dass wir jetzt wieder Herrn Stäbler begrüßen dürfen mit seiner Frau. Sie sind diese Woche bei uns und unterstützen uns auch in der Verkündigungsarbeit. Und Herr Stäbler wird heute den Gottesdienst mit uns feiern. Herr Stäbler ist Ihnen ja bekannt. Er war Gemeinschaftspastor, er war Generalsekretär des CVJM und auch bei Christen in der Wirtschaft. Und Sie wissen ja, wie man Rentner schreibt. Mit 3 N. Und deshalb ist Herr Städler nämlich auch noch tätig als Verkündiger und auch international in verschiedenen Projekten in Afrika und Südamerika. Habe ich das recht verstanden? Ja, genau. Also wir freuen uns auf den Gottesdienst mit Ihnen. Und jetzt singen wir gemeinsam aus dem Lied 66 alle Strophen, weil sie nämlich so kurz sind. Nummer 66, und Sie wissen ja die neue Regel, man darf singen, aber nur mit Mundschutz. Wenn Sie gerne mit... Als Schriftlesung möchte ich Ihnen gerne Verse aus Psalm 119 lesen, und zwar von 105 bis 112. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Herr, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist in beständiger Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Wir singen gemeinsam 107. 107 ebenfalls alle Strophen.
Ich grüße Sie ganz herzlich heute Morgen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander so gestalten können, trotz Corona-Zeiten. Ich möchte an der Stelle einfach einmal ein Dankeschön sagen den Schwestern, die sich da so einstellen und Kreativität einbringen, damit wir wirklich live auch hier diese Tage erleben können. Ich habe in letzter Zeit einige Gottesdienste mitgestaltet, da war ich dann nur in der Kamera irgendwo verbunden, oder ich habe in München einen Gottesdienst gehalten, da saßen alle nur mit diesen Masken. Ich bin richtig froh, dass nicht alle jetzt mit Masken da sitzen. Sie dürfen es ruhig anbehalten. Aber sonst sieht man kein Lachen, keine Reaktion und so, das ist einfach schade. Herzlichen Dank auch, dass die Kinder schon so mit hineingenommen sind, das ist einfach toll. Wenn ich denke, heute Morgen sind viele doch schon beim Bibellesen dabei gewesen, das ist wirklich vorbildhaft, können wir auch noch was davon lernen. Klasse. Wir sind, glaube ich, jetzt auch verbunden mit Schwestern in ihren Zimmern. Ich dachte, dass wir doch mal einen kräftigen Applaus geben, sodass die alle hören, dass hier Leben ist in der Bude. Und dann wird der Gottesdienst, glaube ich, auch aufgenommen und den kann man dann weltweit sich noch angucken. Wir wollen jetzt miteinander beten. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für die Chance, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln können, dass wir dir begegnen und du unser Herz berührst. Das ist unsere Bitte. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Sei dort, wo jetzt überall Gottesdienste stattfinden, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, um auf dich zu hören und dich zu preisen und anzubeten. Herr, wir danken dir, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass du uns hältst jeden Tag. Sei jetzt bei denen, die deine Hilfe heute in besonderer Weise brauchen. Herr, stärke du die Müden und gib du Kraft auch denen, die neue Freude und neue Liebe und neue Hilfe brauchen. Herr, so segne du uns jetzt. Du hast versprochen, mitten unter uns zu sein. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mitten unter uns. Amen. Bevor ich in den Text einsteige und Sie mit hineinnehme in eine wunderschöne Geschichte des Neuen Testaments, muss ich doch mal sagen, ich habe vor ein paar Tagen einen Tipp bekommen für die Corona-Zeit. Der hat mich jetzt wirklich gepackt und meine Frau hat mir erlaubt, dass ich ihn erzähle heute Morgen. Und zwar hat mir nämlich gesagt, der beste Tipp jetzt sozusagen in der Corona-Zeit ist der, zum Frühstück jeden Tag drei Zehen Knoblauch. Jeden Morgen. Super. Weil da bleibt man auf Abstand. Also, aber das Frühstück war gut, also auch ohne Knoblauch. Aber es geht jetzt heute auch um Gastfreundschaft, so wie wir sie hier erleben in Villingen. Es geht um Willkommenskultur. Jesus und seine Jünger haben das genossen. Sie waren immer wieder eingeladen in den Häusern in Israel. Man müsste eigentlich mal diesen ganzen Spuren nachgehen, wo Jesus mit seinen Jüngern zu Hause war, eingeladen war, wo viele auch sehr gastfreundliche Frauen und Mütter sie eingeladen haben und die Jünger da durchgefuttert haben. Die mussten ja auch was essen. Und um solch eine Willkommensgeschichte geht es heute Morgen in diesem Gottesdienst. Jesus, der Lehrer, so wird es ja berichtet, wir kennen das besonders von der Bergpredigt her. Jesus, der Lehrer, der Rabbi, der Wanderprediger, er lehrte seine Schüler, die er gesammelt hat, die meisten vom See Genezareth, hat auf ganz unterschiedliche Weise unterrichtet. Zum einen hat er unterrichtet auf dem Wege. Wir kennen diese Geschichten, wo Jesus dann Beispiele aus der Landschaft nimmt, aus der Landwirtschaft auch nimmt und das Reich Gottes erklärt. Oder als sie nach Banjas gezogen sind, ganz hinauf in den Norden Israels, an diese Wasserstelle, an einer der Jordanquellen, hat Jesus seine Jünger gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und sie haben unterwegs bei diesen langen Wanderungen, und Jesus war gut zu Fuß unterwegs, bei diesen langen Wanderungen haben sie Fragen gestellt und Jesus hat geantwortet. Es war sozusagen eine Wanderuniversität, so würde ich mal sagen, damals. Also es war nicht in irgendeinem trockenen Raum, hinter Betonmauern, sondern es war unterwegs im Land. Oder auf den Straßen damals, auch auf der Hauptstraße, dieser römischen Hauptstraße vor Kapernaum, hat Jesus gezeigt, was Evangelisation ist. Sie können es nachlesen in dieser Geschichte der Berufung des Levi. Oder dann hat Jesus in der Synagoge gelehrt. Er ging zu seinen Landsleuten. Jesus kam aus der jüdischen Tradition, das wissen wir. Er hat von seinem Vater all die jüdischen Traditionen gelernt und er war in der Synagoge. Synagoge heißt, heute würde man sagen, Gemeindehaus, Raum des Zusammenkommens. Dort haben sie Gottesdienste gefeiert am Schabbat. Da haben sie Feste gefeiert, auch persönliche Feste. Und da hat Jesus auch verkündigt und gelehrt. Im Judentum wird mehr gelehrt, auch miteinander disputiert. Und später war er dann im Tempel in Jerusalem. Und die ersten Christen waren dann ja auch im Tempel in Jerusalem, wahrscheinlich in den Hallen Salomos, und haben dort ihre Gottesdienste gefeiert. Und ein besonderer Ort seiner Lehre waren dann auch Privathäuser. Sie erinnern sich vielleicht dran. Erzählt wird es besonders in Kapernaum, Kfarnaum, dieser Ort des Nahum, so heißt es eigentlich, Dorf des Nahum, Kapernaum sagen wir. Dort im Haus der Schwiegermutter des Petrus waren so viele Leute zusammen, da war kein Corona-Abstand, dass kein Platz mehr war in der Hütte. Und sie brachten dann den Gelähmten und ließen ihn vom Dach herunter. Also Jesus hat gelehrt in den privaten Häusern. Auch bei Zachäus kann man das nochmal nachlesen, wie Jesus sagt, komm herunter von diesem Baum der Distanz, ich will in deinem Hause einkehren. Und als er bei ihm zu Hause war, haben sie sicher gefeiert, das gehört mit dazu. Essen und Feiern gehörte bei Jesus immer irgendwie dazu. Aber er hat natürlich gelehrt. Nachher wird es ja deutlich, dass Zachäus sein Leben verändert. Oder später noch in der Geschichte nach Ostern, als Jesus dann den beiden Wanderern auf dem Weg begegnet und ihnen unterwegs erzählt, was im Alten Testament von ihm gesagt ist. Und dann kommen sie ins Haus und gehen ihnen die Augen auf, weil sie erkennen, wer Jesus ist. Also in Privathäusern Jesus begegnen. So nehme ich euch heute mit an einen bedeutenden Ort, wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Wahrscheinlich war noch nie jemand dort. Wir hatten die Chance, mal vor ein paar Jahren diesen Ort zu besuchen. Es ist ein Ort direkt am Weg von Jericho nach Jerusalem. Und zwar am Südhang des Ölbergs. Der Ort heißt Bethanien. Es kommt dann noch Betphage, die wir aus der Passionsgeschichte kennen. Und dann geht es über den Ölberg. Es gibt heute noch diesen Ort. Dieser Ort heißt Lazarus oder Lazaria. Er erinnert an Lazarus, den Mann, den Freund, den Jesus auferweckt hat. Es ist heute ein palästinensisch-arabisches Dorf. Die meisten Israel-Reisenden kommen nicht in diesem Dorf vorbei, obwohl es hochinteressant ist, muss man echt sagen. Da wird noch eine Grabhöhle gezeigt, da geht man ganz tief hinunter in diese Grabhöhle und da wird daran erinnert, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat. Und nun kommt Jesus also auf seinem Pilgerweg nach Jerusalem durch Bethanien. Ich lese diesen Text, Sie können gerne aufschlagen in der Bibel und mitlesen, ich lese ihn langsam und der Bibeltext, so denke ich manchmal auch in Gottesdiensten, ist ja das Entscheidende. Deshalb ist wichtig, dass wir beim Bibeltext auch ganz genau hinhören. Es ist einfach geschrieben, sehr schnell und gut verständlich. Jesus bei Maria und Martha. Also Lukas 10, 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42. Also Jesus ist auf dem Weg. Im Lukas-Evangelium wird gezeigt, auf seinem letzten Weg hinauf nach Jerusalem, bevor er stirbt zur Versöhnung für die Welt. Vers 38 folgende. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, also dieses Wadi Kelthoch, von Jericho aus, 800 Meter hoch, war schon, oder eigentlich 1200 Meter hoch, weil Jericho ist 400 Meter, etwa 300-400 Meter unter dem Meeresspiegel und Jerusalem ist 800 Meter über dem Meeresspiegel. Von daher war das schon eine ganz anständige Tour. Ich bin schon ein paar Mal das gelaufen. Früher konnte man das leichter als heute Und das ist vor allen Dingen in der Hitze, weil in Israel ist ja so wie gestern bei uns etwa in der Regel und waren sie schon ganz schön fertig. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau namens Martha gastlich aufgenommen wurde mit seinen Jungs. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Nun muss man wissen, in Israel zur damaligen Zeit hießen ganz viele Maria. Sieht man nachher auch unter dem Kreuz, standen dreimal Maria. Also Maria war so ein ganz geläufiger Name in der damaligen Zeit. Maria setzte sich vor die Füße des Herrn nieder und hörte Jesus zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun, um diese Gruppe zu bedienen. Kann man sich gut vorstellen, 12 gestandene Männer nach dieser weiten Tour, die haben Hunger gehabt, da war was los in der Küche. Sie trat zu Jesus und sagte: Herr, kümmert es dich nicht? Und das war schon eine so richtige Herausforderung an Jesus. Kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus antwortete ihr: Martha, Martha. Das ist ein ganz liebevoller Blick, das spürt man direkt, wenn man diesen Text liest. Martha, Martha. Du sorgst und mühst dich um so viele Dinge. Aber nur eines ist jetzt notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht weggenommen werden. Herr, nun rede zu uns durch dieses Wort. Denn dein Wort ist lebendig. Amen. Ich denke, Sie stimmen mir zu, Freundschaft ist etwas ganz Großes, auch in unserem Leben. Für Jesus war das was ganz Wichtiges. Freunde haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, und das gilt auch für uns, für alle, die sich an Jesus halten, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Freundschaft. Freundschaft ist ein großes Gut, ein großes Geschenk. Auch in unserem Leben. Ich habe das gerade auch in den letzten Jahren noch mal ganz neu entdeckt. Ich weiß das natürlich auch zur Jugendarbeit. Ich habe ja Jahrzehnte Jugendarbeit verantwortet. Und für junge Leute ist es ganz entscheidend, dass sie gute Freunde finden. Das ist lebensentscheidend, entwicklungsentscheidend. Gerade auch dann, wenn sie in der Pubertät sind oder dann ein Stück weit aus dem Elternhaus hinauswachsen, ist es ganz entscheidend. Und lasst uns darum ringen, dafür beten. Und manchmal kann man auch ein bisschen mithelfen als Eltern, dass Kinder gute Freunde finden. Das war auch ein Grund, warum ich immer wieder neue Jugendgruppen gegründet habe oder im CVM neue CVM-Kreise gegründet habe. Mit aus dem Grund, dass junge Leute dort ihre Fähigkeiten entwickeln können, und gute Freunde finden. Also für Kinder und junge Leute, ich denke, da stimmen wir überein. Aber nicht nur dann, sondern auch in jeder Altersphase ist es hilfreich und gut, wenn wir Freunde haben. Menschen, die uns nicht nur nach dem Munde reden, die auch nicht nur dann da sind, wenn man irgendwo glänzt und auf der Bühne steht, sondern die auch dann da sind, wenn man durch Krisen geht, wenn man Konflikte hat, wenn man Krankheiten hat, wenn man Hilfe braucht, Menschen, die einem auch ehrlich die Wahrheit sagen von außen und einem nicht um den Mund herum den Brei schmieren. Freunde, echte Freunde. Haben Sie solche Freunde? Jesus hat das genossen. Er hatte solche Freunde. Und so waren auch Freunde in Bethanien. Jesus kam. Man weiß nicht genau, wie oft er auf dem Weg mit seinen Jüngern nach Jerusalem war. In manchen Evangelien wird von dreimal gesprochen. Manchmal wird nur in seiner Zeit als Lehrer, Rabbi und Sohn Gottes von einmal gesprochen. Ist egal. Auf jeden Fall hatte er Freunde in Bethanien. Hier in dieser Geschichte werden die zwei Frauen erwähnt. Man muss zu diesen zwei Frauen natürlich noch den Lazarus dazunehmen. Das war auch wichtig in dieser Geschichte, weil im Judentum war es in der Tat nicht üblich. Das ist bis heute im frommen Judentum nicht so und auch im Orient insgesamt, dass zwei Frauen jetzt solch eine große Gruppe von Männern persönlich in ihre Wohnung eingeladen haben. Das ist in der orientalischen Welt eigentlich nicht möglich. Deswegen muss man im Hintergrund sicher den Lazarus noch sehen. Also die drei leben zusammen in Bethanien, die drei Geschwister. Und diese Pilgergruppe kommt nun nach Bethanien und Martha lädt sie ein als Gäste. Und dieses Einladen hat natürlich viel bedeutet. Es war nicht nur ein kurzes Kaffee trinken, sondern das hieß Unterkunft, Übernachtung, das hieß Verpflegung, das hieß Fürsorge. Manche dieser Jungs, ich stelle mir das schon so vor, der Petrus war vielleicht da ein bisschen cleverer, aber manche anderen waren auch sehr sensibel, das wissen wir ja aus den Jüngergeschichten, waren einfach kaputt von diesem steilen Weg hinauf. Sie brauchten Hilfe. Und Martha ist nun die Gastgeberin, so wird es hier erwähnt. Martha, so entdecken wir in dieser Geschichte, hat so das bestimmende Wort in diesem Geschwisterkreis. Sie organisiert alles, wie Frauen ja auch sehr gut organisieren können. So erleben wir das auch bei Martha. Sie hatte die Schlüsselgewalt, das Sagen. Und sie heißt Jesus willkommen. Übrigens, Martha, bloß als Randbemerkung übersetzt, heißt Herrin. Also heißt, sie hatte wirklich das Sagen in diesem Haus. Und jetzt habe ich drei kurze Gedanken zum Mitnehmen, zum Weiterdenken, zum Gespräch. Erstens, Jesus aufnehmen. Diese Geschichte ist ja nicht nur eine alte Geschichte, die man wie ein Märchen erzählt oder wie einen Roman liest, sondern diese Geschichte steht ja ganz bewusst im Neuen Testament, dass wir für unser Leben etwas Neues entdecken. Dieses Wort soll gleichzeitig werden. Das ist immer mein Gebet, wenn ich die Predigt halte, dass dieses Wort der Bibel, dieses Wort des Neuen Testamentes gleichzeitig wird und unser Herz trifft. Dass jeder wenigstens einen neuen Gedanken mit nach Hause nimmt. Erstens, Jesus aufnehmen. So beginnt bis heute echter Glaube. Jesus aufnehmen. Wenn wir darüber nachdenken, wie beginnt eigentlich Glaube oder was macht unser Christsein aus, dann wissen wir ganz genau, Christsein ist nicht das Ergebnis alter kirchlicher Traditionen, die wir gelernt oder eingeübt haben. Nichts gegen Traditionen, auch gegen gute Lebensrituale oder Glaubensrituale. Ich finde es toll, wenn man sieht, dass Kinder schon mit hineingenommen werden und Jugendliche mit hineingenommen werden, auch in eine gute Übung der Frömmigkeit. Das ist hilfreich. Und wer das erlebt hat in seinem Leben, der wird ein Leben lang davon profitieren. Ich erlebe das ja auch gerade bei unseren Engeln und freue mich da sehr darüber, wie sie mit hineingenommen ihre Bibel schnappen und morgens zum Bibellesen hier kommen. Oder wie das Tischgebet ein wichtiger Punkt ist. Oder wie man viele geistliche Lieder lernt und singt. Und Kinder singen in der Regel gerne. Oder Gottesdienstformen. Aber echter Glaube beginnt nicht und lebt nicht allein von Gottesdienst und Frömmigkeitsformen. Es war immer eine Auseinandersetzung auch im schwäbischen Pietismus. Pietismus heißt ja Frömmigkeit. Praxis pietatis. Das heißt gelebte Frömmigkeit. Das ist schon eine ganz große Hilfe. Ich habe das selber als Kind auch erlebt bei meinen Eltern. Aber dadurch bin ich allein noch nicht Christ geworden. Im Gegenteil, ich bin damals ausgebrochen aus dieser frommen Welt. Und Jesus hat mich neu eingeholt. Also Frömmigkeitsformen sind nicht das Entscheidende. Gelebter Glaube, Christsein ist auch nicht zuerst das Ergebnis großer theologischer und philosophischer Gedanken. Manchmal könnte man das ja denken, wenn man irgendwelche theologische Bücher liest und denkt, heieiei, das verstehe ich ja gar nicht so richtig. Was sind das alles für große Gedanken? Also nichts gegen anspruchsvolle Lebenskultur oder ich sage es auch manchmal so, anspruchsvollen Glauben, dass ich hinterfrage, dass ich manches durchdenke, was auch von Gott her gedacht ist. Ich freue mich über bestechende neue Gedanken, aber beim Glauben geht es nicht zuerst um unsere Klugheit. Paulus setzt sich dann später damit auseinander und sagt, es ist nicht unsere Klugheit, sondern was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er gerühmt wird. In dieser einprägsamen Geschichte der Bibel wird sehr klar, echter Glaube beginnt in dem, dass wir Jesus aufnehmen. Jesus aufnehmen. Wir dürfen wie Martha Jesus einladen, auch heute an diesem Sonntag. Herr, komm du in mein Leben, komm du in mein Haus, komm du in mein Lebenshaus, komm du in meine Wirklichkeit, wie sie auch aussieht. Was euch auch bewegt an diesem Sonntagmorgen. Und jeder bringt ja seinen Packen hier mit her. Das können wir nicht absetzen, das können wir auch nicht hinter einer Maske verbergen. Und das geschieht nicht nur einmal, dass ich sage, Herr, komm du in mein Lebenshaus. Als ich damals 19 war, habe ich zum ersten Mal gesagt, Herr, bestimme du mein Leben. Ich habe Jesus ganz neu entdeckt und das hat mein Leben verändert. Aber seither hunderte, vielleicht tausende Mal, Herr, komm du in diese Lebenssituation. Ich will deinen Weg gehen. Ich will von dir lernen. Ich will auf dich hören. Jesus, der Gottes Frieden ausstrahlt, lässt sich einladen. Er bringt Frieden in die Zerrissenheit unseres Lebens. Er schenkt Geborgenheit, wo wir vielleicht verlassen und einsam irgendwo uns fühlen. Es gibt ein wunderbares Wort, auch im Neuen Testament an vielen Stellen, er erquickt meine Seele. Das steht schon im Psalm 23. Er erquickt meine Seele. Im Deutschen finde ich das schon ein super Wort. Im Hintergrund steht eigentlich Pausis in diesem Wort. Das heißt, er bringt mich zur Ruhe. Gott ist nicht der herzlose Treiber, der immer noch mehr von uns fordert. Nein, er will, dass wir zur Ruhe kommen in seiner Nähe. So ist diese Willkommensgeschichte. Lasst uns lernen, Herr, komm du in meine Alltagswelt, in meine Herausforderungen, auch vielleicht Überforderungen, in meine Ängste und Verletzungen, in meine Beziehungswelt, in unsere Familie. Herr, komm du in mein Leben mit deiner Kraft, mit deiner Fülle, mit deinem Segen, mit deiner Freude und mit deiner Hoffnung. Nicht nur jetzt für diesen Augenblick, nicht nur jetzt für diesen Sonntagmorgen, sondern Herr, komm du auch mitten in den Herausforderungen, vielleicht im Stress meines Berufes, in der Einsamkeit der Sorgen. Herr, sei du auch bei mir, nicht nur im Urlaub, sondern auch zu Hause, wenn ich vor Herausforderungen stehe. Glauben heißt, die Türen weit aufmachen, die Herzenstüren. Herr, komm du in mein Leben. Lasst uns Jesus aufnehmen, wie Martha und Maria und Lazarus in Bethanien. Das war das Erste. Das Zweite, das ist nun absolut spannend, finde ich, und da habe ich lange drüber nachgedacht, wie man das so übertragen kann, die richtige Priorität setzen. Die richtige Priorität setzen. Wie kann unser Leben, unser Handeln und dieses einmalige Leben, die paar Jahre, die wir haben, wirklich Bedeutung gewinnen? Für meine nähere Umgebung, vielleicht aber auch insgesamt für die Welt. Es ist eigentlich in der Kultur des Judentums eine echte Provokation gewesen, dass Maria, die Schwester von Martha, am Schulungskurs mit Jesus teilgenommen hat. Das ist eine echte Provokation, wäre auch heute so. Wenn man heute in eine Synagoge, Synagoge ist der Gottesdienstraum im Judentum, kommt, dann ist es so, dass der große Bereich für Männer vorbereitet ist und dann gibt es irgendwo hinter dem Vorhang oder auf der Empore einen Platz für Frauen. Also Frauen konnten nur aus der Distanz sozusagen mit dabei sein. Dass sie direkt zu den Füßen Jesu sitzt, ganz vorne dran, ist schon eine besondere Geschichte. Es wird extra betont, sie saß zu den Füßen Jesu. Frauen mussten damals nicht in der Synagoge sein, auch heute übrigens nicht. Die Männer, die frommen Männer, sind verpflichtet, mit ihren Kindern und regelmäßig in die Synagoge zu gehen, wenn sie im jüdischen Glauben leben. Die Frauen waren verantwortlich, das klingt jetzt sehr altmodisch für manche, aber sie waren verpflichtet für den Haushalt, für das praktische Dienen, die Gastfreundschaft. Das war ihre Glaubenshaltung und so verstehen es fromme Juden auch bis heute. Das ist übrigens auch in der christlichen Gemeinde viele Jahrhunderte so gewesen. Menschen aufnehmen und versorgen, das ist ein biblischer Auftrag. In Hebräer 13, Vers 2 steht, seid gastfrei ohne Murren. Seid gastfrei ohne Murren. Das gehört mit zu unserem Auftrag, den wir als Christen in dieser Welt haben. Ein großer Auftrag, gerade auch heute in einer Welt, in der viele Menschen keine Heimat haben. Wir müssen eigentlich zustimmen, wenn Martha zu Jesus geht, Martha die Hausfrau, und Jesus so ein Stück weit zurechtweist. Sie unterbricht ihn direkt in der Lehre. Sie konfrontiert ihn mit ihrem Stress. Diese Familienmanagerin, diese Frau in diesem Haus, und jede Mutter kann das nachvollziehen, hundertprozentig, sagt, jetzt Jesus, sprich ein Machtwort. Du bist zum Handeln an meiner Schwester herausgefordert. Man muss das richtig miterleben. Jesus sieht Martha mit ihrer Kochschürze, mit ihren schaffigen Händen, und das gefällt mir, man spürt das, ich habe es schon kurz erwähnt. Jesus sieht diese Martha nicht von oben herab an, sondern liebevoll. Martha, Martha. Er betont es zweimal. Du hast viele Sorgen. Du mühst dich wirklich bis zum Rand deiner Kraft ab. Jesus sieht die Chefin des Hauses wirklich und er gibt ihr eine Wertschätzung. Aber eins ist jetzt notwendig. Und dann zeigt er auf Maria. Vor dem Engagement kommt das Hören. Das ist eigentlich der zentrale Satz dieser Geschichte. Vor dem Engagement, vor dem Dienen, kommt das Hören. Bevor wir Jesus dienen in dieser Welt, lasst uns seine Kraft schöpfen, uns von ihm beschenken lassen. Wer sich zuerst mit der Kraft Gottes füllen lässt, der kann auch in dieser Welt kraftvoll wirken. Nur eine kleine Frage, die mich bewegt. Sind wir deshalb manchmal als Menschen und Christen so ausgepowert, so müde, so zerschlagen, weil wir immer nur geben wollen und nicht mehr empfangen oder zu wenig empfangen? Immer nur handeln und nicht mehr wirklich hinhören, wenn Gott zu uns spricht. Und wenn Gott zu uns spricht, dann ist das Schöpfungskraft. Sein Wort, wir haben es im Psalm 119 schon gehört, ist unseres Fußes Leuchte auf einem Weg. Er weist uns den Weg. Sein Wort ist kraftvoll. Das sind nicht nur ein paar leere Worte, das ist nicht nur ein bisschen Geschwätz, sondern durch Gottes Wort schafft er Neues. Ich habe das selber erlebt, schmerzlich auch in meinem Leben. Ich hatte in meinen Berufen auch als Generalsekretär wirklich einen randvollen Terminplan. Viele Termine jeden Tag und schwierige Herausforderungen. Und dann habe ich immer noch mehr Termine in meinen Kalender reingenommen. Und dann habe ich in aller Hektik meiner Zeit gespürt, wenn ich so weitermache, und andere haben mir es auch gesagt, dann verliere ich mich selbst. Kennen Sie das nicht auch? Dann kommt immer nur der Satz, ja, ich habe es ja recht machen wollen. Ich habe mir sagen lassen, lass dich beschenken, du brauchst Zeiten des Rückzugs, der Stille und des Hörens. Hinhören. Aus dem Hören kommt das Tun. Aus dem Hören kommt das Gehorchen. Das hängt schon mit dem Wort zusammen. Hören und Gehorchen. Im Griechischen, in der Ursprache des Neuen Testaments, ist noch deutlicher. Akur, Akustik. Akur heißt Hören und Hypakur heißt Gehorchen. Jesus sagt in unserer lauten und betriebsamen Zeit in dein Leben hinein, in unsere Gemeinden, in unsere Kirche, eins ist Not. In der Nähe Jesu auftanken, im Hören auf Gottes Wort Kraft schenken, schöpfen und dann in der Berufung Gottes leben. Jesus hilft den Schwestern und uns, die Lebensprioritäten neu zu setzen. Martha hat es begriffen, glaube ich. Weiß nicht, ob sie sich dann auch dazu gesetzt hat. Vor dem Handeln kommt das Hören. Wer hört, lernt Gottes Gehorsam und kann glauben. Zuerst Jesus vertrauen, dann entstehen Früchte unseres Dienstes. Also das Erste war, Jesus einladen führt zum Glauben. Das ist eine Chance jetzt auch für diese Woche. Jesus einladen. Und da wollen wir einander auch helfen. Und wenn jemand gerne mal ein Gebet hat, das für euch und mit euch gesprochen wird oder einen Segenszuspruch, dann kommt einfach auf die Schwestern oder auf uns zu. Das Zweite, erst hören, dann tun. Das finde ich das Tolle hier, dass jeden Tag wirklich dieses Wort hören auch gelebt wird. Auf Gottes Wort hören. Und das Dritte und Letzte, ganz kurz. Ein interessanter Impuls für die Gemeinde. Hier erleben wir eine Hausgemeinde. Jesus zeigt hier selbst ein spannendes Modell für Gemeinde, finde ich. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, in Kapernaum hat er auch in diesem Haus gelehrt, es war auch so eine Hausgemeinde. Bei den Emmaus-Jüngern war es eine Hausgemeinde. In der ersten Christenheit auf dem Zionsberg, als sie nach Ostern sich versteckt haben und Jesus zu ihnen kommt und sagt, Shalom, Friede sei mit euch, war auch so eine Hausgemeinde. Und in der Missionsgeschichte in Caesarea am Meer war so eine Hausgemeinde, wo Petrus dazukommt. Oder später in Philippi bei der Purpurkrämerin Lydia auch so eine Hausgemeinde. Hauskreise, Hausgemeinden. Ohne großen Schnickschnack, ohne große Bürokratie und Ämterkirche, Gastfreundschaft und Jesus in der Mitte. Ist hochinteressant, ich bin noch Mitglied in der AMD, das Amt für Missionarische Dienste in Deutschland, und dort wird sehr viel über Glaubenskurse gesprochen. Ihr kennt vielleicht die Alpha-Kurse oder andere Glaubenskurse. Ich glaube, ihr habt in Eidlingen auch so einen Glaubenskurs zusammengestellt. Das sind meistens Kurse, die im Zusammenhang mit Gastfreundschaft in einem Haus stattfinden. Und es ist nachweislich so, dass in Deutschland die meisten Menschen zum Glauben kommen durch solche Hausgemeinden oder Bibelkurse in dieser kleinen Gruppe. Ich habe das auch noch mal jetzt erlebt in den Corona-Zeiten. Ich denke, das ist auch eine Chance, dass wir in Familien hinein übertragen haben, den Gottesdienst übertragen haben und dann an Ostern auch miteinander das Abendmahl gefeiert haben, sodass in jeder Familie das Abendmahl mitgestaltet wurde im Familienkreis. Wunderschön. Hat Martin Luther übrigens ja auch schon betont. Das Hausabendmahl. Vielleicht müssen wir auch für unsere Zeit neu lernen, wieder in kleinen Gruppen verbindlich zusammen zu leben und einander zu helfen, dass Glauben wächst. In manchen anderen Ländern ist das schon lang so. Ich habe es erlebt mit in Namibia, wo ein Teil unserer Familie ja war, bei einem Farmgottesdienst habe ich miterlebt, wie das auf der Farm geschieht, nicht im Gottesdienstgebäude. Oder wir haben es ganz stark miterlebt in Vietnam, wo ja Christen im Verborgenen leben, in solchen Hausgemeinden im Hintergrund, weil sie es anders gar nicht können. China ist an manchen Stellen genauso. Ich glaube, die Bethanien-Geschichte könnte uns neue Impulse für die Gestaltung unserer Gemeinden geben. Gastfreundschaft. Und Jesus mit seinem Wort in der Mitte, wie auch hier auf dieser Freizeit. Vielleicht können wir hier einen Anstoß mitnehmen, auch weiter darüber nachdenken und reden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen ein Lied. Und zwar das Lied 112. Ich gebe ehrlich zu, ich kannte dieses Lied selber noch nicht, aber ich habe mich sehr gefreut über den Vorschlag. Und das heißt, dein Wort kommt niemals leer zurück. Wir singen das miteinander. Schön, jetzt verstehe ich richtig, dass im Neuen Testament ja steht, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Wir wollen jetzt beten miteinander. Zuerst möchte ich euch einladen zu einem stillen Gebet, wo ihr vielleicht etwas von dieser Predigt her einfach nochmal aufnehmt und vor Jesus in der Stille aussprecht. Jesus lässt sich einladen. Er hilft, dass wir die richtigen Prioritäten setzen und er gibt uns einen Impuls für unsere Gemeinde. Herr, du kennst unsere Gedanken, du hörst unsere Gebete, du weißt um unsere Sehnsucht nach Leben und Glück. Wir wollen dir unser Herz ausschütten. Herr, komm du in unser Leben. Herr, hilf, dass wir unser Leben gewinnen und auf dich hören. Danke, dass wir diese Gemeinschaft hier in Villingen erleben können, auch in dieser Woche oder auch sonst, wenn wir in unseren Gemeinden sind. Herr, so segne uns diesen Sonntag. Segne unsere Familien. Segne unsere Freunde. Und wenn wir keine Freunde haben, dann schenke du uns echte Freunde. Und so wollen wir dir danken, dass du uns begleitest, auch in die kommende Woche, dass du bei denen bist, die Schwieriges durchmachen und vor sich haben. Du kennst auch die Angeschlagenen und Kranken. Sei du bei ihnen und dann weißt du um die Not in dieser Welt. Herr, erbarme du dich. Schenke du Frieden. Schenke du Hilfe, auch jetzt in der Corona-Zeit. Und lass uns das Ziel, das du für uns bereitet hast, nicht aus den Augen verlieren. Und all das, was uns persönlich beschäftigt, sagen wir dir jetzt in dem Gebet, das du uns erlaubt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr Stäbler, wir danken Ihnen auch, dass Sie uns herausgefordert haben, doch wieder die neuen Prioritäten zu setzen und die richtigen Prioritäten für unser Leben. Jesus und sein lebensspendendes Wort zuerst. Ich möchte Sie ganz herzlich wieder einladen zum nächsten Gottesdienst, nächste Woche am 9. August. Und noch eine Ankündigung, die Ihnen jetzt ja auch schon vertraut ist, aber ich sage es einfach nochmal. Wenn Sie nachher den Gottesdienstsaal verlassen, bitten wir Sie darum, dass Sie Ihren Mundschutz wieder aufsetzen, dass Sie Abstand zueinander halten. Draußen ist dann auch nochmal Desinfektionsmittel, wenn Sie das gerne benutzen möchten. Und wenn die Gottesdienstteilnehmer in dem kleinen Andachtssaal hinten doch bitte nachher zuerst den Raum verlassen. Dann noch zum Opfer, das möchten wir gern Herrn Stäbler mitgeben für sein Projekt Missionarisch unterwegs. Da wird er dann gleich auch noch was dazu sagen, ebenfalls auch zu dem kleinen Tisch, wo Bücher und Schriften ausliegen. Da wird sicher Frau Stäbler nachher dabei sein, gell? Ja, soweit von mir. Herr Stäbler, jetzt bitten wir noch um den Segen.
Danke euch fürs Zuhören und fürs Kommen heute Morgen und vielen Dank für das Opfer, das Sie geben. Es ist so, wir haben ein Projekt oder eine Initiative, wo wir evangelistische Arbeit bewusst unterstützen im In- und Ausland. Und zwar zum einen unterstützen wir Friends. Das ist eine Arbeit, die Dr. Roland Werner mit initiiert hat und da ist so, dass drei Evangelisten, junge Evangelisten, auf Spendenbasis angestellt sind, um in Deutschland an vielen Stellen, auch an den Universitäten, wirklich Jesus zu bezeugen. Und die tun das mit einer großen Leidenschaft. Und damit dieses Werk auch weitergeht, wollen wir mit Missionarisch unterwegs, unsere Initiative, das unterstützen. Das ist das eine. Und das andere, wir unterstützen ein Projekt in Israel, und zwar Behindertenarbeit und Versöhnungsarbeit, das ich seit über 30 Jahren lang begleite. Tor zum Leben heißt das und ist eine faszinierende Arbeit, wo Mut gemacht wird und wo behinderte Menschen einfach denen geholfen wird. Da können Sie sich selber denken, dass man dafür manches auch an Geld braucht, um das durchführen zu können. Die lernen Berufe, die werden operiert, wo es geht, in israelischen Krankenhäusern. Also wer dafür ein Opfer geben möchte, ein ganz herzliches Dankeschön. Und dann habe ich vor kurzem ein Buch geschrieben, ein kleines Buch. Ich wurde darum gebeten, das heißt, bitte keine halben Sachen, 30 Mutmachandachten. Das sind immer zwei Seiten für jeden Tag. Ich habe viele Reaktionen schon gekriegt, wo mir Leute geschrieben haben, wir als Ehepaar lesen das jeden Tag am Abend. Und dann kann man gut schlafen. Dann kann man nachdenken. Kurze Andachten, das ist auch ein Buch, das man gern weitergeben kann. Ich habe auch interessante Erfahrungen gemacht mit Leuten, die noch keine große Beziehung zum Glauben haben, dass sie das lesen und wirklich angesprochen werden. Das ist ein Geschenk oder für sie persönlich. Es kostet 9 €. Wir legen es da hinten aus, weil man jetzt nicht so groß das verteilen kann. Wir legen es hinten auf dem Tisch aus. Da liegt auch irgendwie ein Körbchen oder ein Kästchen daneben. Da können Sie das gerne reintun. Überlegen Sie, ob Sie jemand das weitergeben wollen oder für sich selber zum Lesen. Viel Gewinn und Freude, wenn Sie in diesem Buch blättern. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. So segne dich der lebendige Gott, der dich geschaffen hat und Ja zu dir sagt. Es segne dich Jesus Christus, der dich erlöst hat und seinen Frieden schenkt. Es segne dich der Heilige Geist, der Gemeinschaft stiftet und der uns eine lebendige Hoffnung gibt. So geht nun hin, diesen Sonntag in euren Alltag, als Gesegnete im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche einen wunderschönen Sonntag.